Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Der französische Philosoph Jacques Derrida hat mit seinen vielen, manchmal ziemlich komplizierten Schriften die sogenannte Postmoderne geprägt. Hier noch ein Gespräch aus Anlass seines 90. Geburtstags. Nicht über Derridas Begriffserfindungen wie zum Beispiel Dekonstruktion oder Différence, sondern über eine Frage, die seine Herkunft betrifft, seine Herkunft als in Algerien geborener Jude. Und zwar die Frage, was hat diese Herkunft für Spuren in seinem Werk hinterlassen? Gibt es solche Spuren überhaupt? Das war meine erste Frage an den Berliner Kulturwissenschaftler Onur Erdur.
Ja, auf jeden Fall. Das sind erstmal biografische Spuren natürlich, die Derrida selber gegen Ende seines Lebens auch stark gemacht hat. Es sind aber vor allem, ich würde sagen, traumatische Erfahrungen fast schon, die damit zusammenhängen, dass er als algerischer Jude in einem kolonialen Algerien aufgewachsen ist und in einem Spannungsfeld zwischen relativ rechtsextremen Algerien-Franzosen, die für den Verbleib der Kolonie Algerien in Frankreich kämpften, und natürlich auch aufständischen Befreiungskämpfern der Front de Libération Nationale, die dann für die Unabhängigkeit Algeriens eintraten. Bei Derrida selber gibt es eine Urszene, die man stark machen könnte, eine Szene, die nicht nur sein Leben, sondern auch sein philosophisches Denken kennzeichnet. Da müsste man zurückgehen auf das Jahr 1942. Es ist das Jahr, in dem Derridas Familie, wie alle anderen algerischen Juden, ihnen die französische Staatsbürgerschaft aberkannt wird. Von Seiten des faschistischen Vichy-Regimes. Eine Staatsbürgerschaft, die den algerischen Juden erst 1870 zuerkannt wurde und jetzt 1942 wieder aberkannt wird. Und dieser Ausschluss aus der französischen Staatsbürgerschaft und auch aus der französischen Kultur sorgte auch dafür, dass Derrida aufgrund einer Quotierung für Juden auch nicht mehr die französische Schule besuchen durfte, also als 12-Jähriger. Dieser Antisemitismus ist auf jeden Fall eine zentrale Erfahrung, die dafür sorgt, dass er ein Unbehagen spürt an der Identitätskonstruktion oder an der Frage der Identität. Interessanterweise gibt es aber eine zweite Erfahrung, die genauso wichtig ist für ihn. Und zwar, dass die jüdische Schule, in die er danach geht, dass er sich mit dieser Schule auch nicht abfinden kann. Und ein großes Problem damit hat, plötzlich zurückgeworfen zu sein in eine jüdische Identität und in eine jüdische Gemeinschaft, die er davor gar nicht so stark kannte, weil er, das muss man vielleicht noch dazu sagen, aus einer assimilierten jüdisch-sephardischen Familie stammt, bei der die Religion gar nicht so eine zentrale Rolle spielte. Insofern ist er 1943 plötzlich mit diesem Jüdischsein konfrontiert und er schwänzt im wahrsten Sinne des Wortes diese jüdische Schule, und man könnte auch sagen, dass er eigentlich das Jüdischsein in dem Moment auch auf eine Art schwänzt.
Auf diesen Ausschluss aus der Schule ist er selbst ja in verschiedenen Texten oder zumindest in einem zu sprechen gekommen, in so einem autobiografischen Text namens Circonfession. Können Sie ein bisschen umschreiben, in welcher Weise er das thematisiert hat, diesen frühen Ausschluss aus der Schule durch das, Sie haben es gerade gesagt, faschistische Vichy-Regime in einer Stimmung in einem Land, das ohnehin von Antisemitismus geprägt gewesen ist über viele Jahrzehnte?
Ich würde sagen, dass dieser Ausschluss, dieser Verlust oder die Aufgabe von Identität oder überhaupt das Bewusstsein, dass das Bild, das man von sich selbst hat, eine Zuschreibung ist, die problematisch sein kann. Ich würde sagen, dass dieses Unbehagen an der Zugehörigkeit und auch dieses Unbehagen an der Identifikation, die Derrida daraus schlussfolgerte, daraus zog, dieses Unbehagen, das findet sich auch in seinem Werk wieder. Und zwar wirklich direkt in dem, was man unter Dekonstruktion auch verstehen kann. Eines der Stichwörter, als deren Erfinder er auch gilt. Dekonstruktion ist in dem Sinne auch unabhängig davon, dass es eine Methode ist, mit der man literarische und philosophische Texte hinterfragt und kritisch analysiert, ist im philosophischen Sinne bei Derrida auch genau dieser Modus, in dem das eigene und dessen Gegenteil, also das andere, in dem Gegenüberstellungen der traditionellen Philosophie wie Wahrheit und Mythos oder Zentrum und Peripherie, Mehrheit und Minderheit wirklich in Frage gestellt werden. Und diese Dekonstruktion des Eigentlichen, des Naturgegebenen oder des Selbstverständlichen, für die Derrida bekannt ist, die findet eine ihrer Urszenen in dieser, sagen wir, traumatisierten Erfahrung mit Identität oder mit dem Verlust von Identitäten
fast schon. Auf dieses Unbehagen mit der Identifikation kommen wir sicherlich gleich nochmal zurück. Vorher würde ich ganz gerne nochmal nach diesem franco-maghrebinischen fragen, das Derrida ja auch mit sich gebracht hat. Nicht nur dieses Jüdische. Mindestens einen Text gibt es, in dem er auch auf das Franco-Maghrebinische zu sprechen kommt, sein Essay oder Vortrag über Einsprachigkeit. Können Sie vielleicht ein bisschen dazu sagen, also was für eine Rolle spielt dieses Franco-Maghrebinische bei ihm? Also dass er Franzose ist, der aber in Algerien geboren wurde.
Sie spielt eine genauso wichtige Rolle wie die Frage nach dem Jüdischsein. Ich würde aber sagen, dass in puncto Franco-Maghrebinisch oder hinsichtlich der Frage nach der arabischen Kultur, die auch die Umgebung von Jacques Derrida war in Algerien, dass er sich da etwas zurückhält.
Arabisch, berberisch. Im Fall der Familiengeschichte von Jacques Derrida, nach meiner Erinnerung, kommt auch das Spanische sogar noch dazu, also weil er auch spanische Vorfahren hat.
Genau. Derrida bezeichnete sich selber manchmal auch als arabischen Juden oder eben als Franco-Maghrebiner. Wenn er diese Bezeichnungen wählte, dann würde ich sie auch als Spielereien einstufen, beziehungsweise als einen spielerischen Umgang mit genau diesen Identitätskonstruktionen, arabisch, jüdisch, franco-maghrebinisch.
Wenn ich jetzt so fast schon obsessiv mehrere Fragen gestellt habe nach Herkünften der Person Jacques Derridas, nach kollektiven Zugehörigkeiten, dann sind das Fragen, als kämen sie aus dem Jahr 2020. Denn 2020, zumindest nach meinem Eindruck, spielt diese Rückbindung an kollektive Identitäten, an kollektive Zugehörigkeiten eine sehr große Rolle im öffentlichen Diskurs. Und jetzt haben Sie gerade deutlich gemacht, dass Jacques Derrida selbst sein ganzes Werk ja auch davon zeugt, Unbehagen in solchen Kollektivzuschreibungen nicht nur zu empfinden, sondern das auch durchzudenken, also immer wieder solchen kollektiven Zuschreibungen zu entfliehen. Meine Frage wäre, keine kleine Frage, was kann man denn im Jahr 2020 diesem Moment von identitätspolitischen Auseinandersetzungen lernen von Jacques Derrida?
Auf jeden Fall können wir von Derrida lernen, dass wir uns es mit dieser Identitätspolitik, in welchen Facetten sie sich auch äußert, dass wir uns mit diesen schwierigen Fragen und auch teilweise verhärteten Fronten und Positionierungen nicht zu einfach machen sollten. Daran erinnert uns Derrida ganz stark. Es ist eben ein Unbehagen an den Identitäten, an den Identifikationen. Und es ist, ich würde fast schon sagen, ein Plädoyer für das Aushalten von Ambivalenzen, von hybriden, vermischten Identitäten, für die er mit seiner Biografie auf eine Art ja wirklich stand. Heutzutage haben wir, so sehe ich das zumindest, einen relativ affirmativen, bejahenden Impetus auf Identität. Dass man sich auf eine Identität, sei sie marginalisiert oder eben nicht marginalisiert, aber gerade in marginalisierten Situationen, dass man sich auf eine Identität beruft, um daraus nochmal mehr Rechte und mehr Anerkennung zu fordern. Ich würde sagen, dass das berechtigt ist, dass es auch wichtig ist. Im gleichen Atemzug sollte man sich aber natürlich immer noch dessen bewusst sein, dass egal wie stark man sich auf eine identitätspolitische Position beruft, dass dahinter genau noch diese Ambivalenzen, diese Vermischungen, diese Widersprüche auch liegen. Und gerade diese Widersprüche machen fast schon das Feld des eigenen und des anderen ja auch aus. Das ist das, was Derrida so stark macht, dass er bei der Analyse von Identitätsbildung, dass er dort die Differenz walten lässt, also Unterschiede ausmacht. Und Unterschiede, die auch sich widersprechen können, die gewaltvoll sein können und die man auch nicht auflösen kann, aber die man auch mit Mitteln der Sprache benennen muss.
Die Differenz walten lässt, finde ich einen schönen Ausdruck. Ich hätte als letzte kurze Frage, kleine Frage, Folgendes zu stellen. So wie Sie sprechen, ist total eindeutig, dass das Lesen Derridas auch politische Effekte hat, dass es auch ein politischer Philosoph ist, sage ich jetzt mal. Was ist denn zu halten von dem großen Strang von Kritik, den Derrida über viele Jahrzehnte auch zu hören bekommen hat, dass das, was er geschrieben hat, dass das, was er gedacht hat, in Wirklichkeit einfach nur folgenloses, irgendwie ornamentales Spiel sei?
Das ist, würde ich sagen, eine Kritik, die natürlich darauf zielt, dass Derrida eben nicht nur philosophische Texte geschrieben hat, sondern auch literarische oder beides zugleich. Philosophisch-literarische Texte. Und beide Kontexte, also Philosophie und Literatur, außerhalb dieser Disziplinierung entfalten und durchdenken wollte. Diese Kritik ist ja auch nicht unberechtigt. Es sind keine leichten Texte, die er schreibt. Sie bleiben enigmatisch, schwer verdaulich und gleichzeitig, in meinen Augen, gleichzeitig sind diese Texte auch sehr offen, sehr frei. Gerade weil sie diesen literarischen Impetus haben. Was seine Rezeption betrifft oder seinen Einfluss, der ist schon enorm. Er ist allein dort wichtig, wo wir es von postkolonialer Theorie haben. Die Arbeiten von Derrida gerade die Arbeiten zur Dekonstruktion von Sprache, zur Entmythologisierung der westlichen Philosophie, diese Arbeiten von Derrida haben eine Reihe von Vertretern und Vertreterinnen der postkolonialen Theorie inspiriert. Allen voran Gayatri Spivak, eine aus Indien stammende US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Philosophin, die Derrida ins Englische übersetzt hat in den 1970er Jahren und diese Übersetzung auch eine wichtige Einleitung vorangestellt hat von 100 Seiten, die genau dafür gesorgt hat, dass Derrida in den USA an den angelsächsischen Universitäten genau zu diesem weltweit gefeierten Theoriestar der Dekonstruktion wurde. Insofern ist diese Rezeptionslinie von französischem Poststrukturalismus in Richtung postkoloniale Theorie, und da ist Derrida nur ein Beispiel dafür, eine wichtige Verzahnung, die dafür sorgt, dass auf fast schon unsichtbare Weise Denker wie Jacques Derrida oder auch Michel Foucault auch in heutigen postkolonialen Debatten und identitätspolitischen Diskussionen eine implizite Rolle spielen. Ja, aber sie sind als Stichwortgeber auf jeden Fall präsent.
Also Jacques Derrida lebt auch in postkolonialen Blicken weiter. Was die postkoloniale Theorie auszusetzen hat am Werk Derridas, wäre ein anderes Gespräch. Bis hierhin vielen Dank, Onur Erdur.
Vielen Dank für das Gespräch.